weil die Differentialdiagnose des Ultus Crus ist schon ein ziemlicher Sport und eine Herausforderung, aber sie bringt was. Das kann man trainieren durch vieles Anschauen von vielen Beinen, beginnt man dann die Crus zu sehen und dann kommt man dahin, wo man eigentlich kommen soll, dass man eine richtige Diagnose macht, nämlich nicht Ultus Crus, sondern Ultus Crus und dann was dahinter. Ne? Und das ist, was wir heute ein bisschen üben wollen. Oder was ich Ihnen ein bisschen zeigen möchte. Jetzt soll es da weitergehen. Ja, geht weiter. Sie müssen es aber nicht so kompliziert machen, Sie können es auch einfach machen. Das ist sozusagen der komplizierte Weg. Wenn Sie so ein Lehrbuch nehmen, die Liste ist sehr willkürlich, da was in einem Lehrbuch da herausgeschrieben, das ist gar nicht komplett, da gibt es sicher noch viel mehr. Und das ist der Grund, warum, wenn man die Studenten Ulcus Crus prüft an der Dermatologieprüfung, die eher immer ein bisschen nervös und blass werden, nicht? Weil die wissen, das ist eine gefährliche Sache und wer weiß, wo ich dann am Schluss ende. Ich fange an, was fröhlich über die Venen zu erzählen und am Schluss prüft mich der was über Vaskulitis und dann ist man natürlich manchmal schon am Glatteis. Ne? Deswegen lieben die Studenten das nicht, diese Prüfungsfrage. Aber für den praktisch tätigen Nicht-Dermatologen ist das Ganze nicht so schwer, weil sie können die Regel beachten, die immer in der Medizin gut ist, nämlich häufige Sachen sind häufig und da müssen sie eigentlich nur die häufigen Ulzera erkennen und das ist leicht, wie ich Ihnen zeigen werde. Die häufigen sind oder fast immer leicht, Pitfalls gibt es immer, aber das ist im Großen und Ganzen leicht. Und dann haben Sie im Endeffekt, wie ich Ihnen zeigen werde, nur wenige Kategorien von Ulzera, nämlich die häufigen, arteriell, venös, vielleicht noch neuropathisch und dann die sonstigen. Und wenn Sie das unterscheiden können, arterielle, venöse, neuropathische und komische, wie ich sie nenne, dann haben Sie eigentlich für den täglichen Gebrauch schon gewonnen. Und das können wir gemeinsam da ein bisschen durchgehen. Das ist die Epidemiologie, die wir nicht ganz genau wissen, nicht? Weil gute Zahlen gibt es ja dazu nicht, aber es gibt einige Zahlen und da kommt es ungefähr auf das heraus, dass die Prävalenz 0,7 manchmal 1 ist. Und da sehen Sie jetzt schon die Häufigkeit. Nicht? Venös macht von allen Ulzera wahrscheinlich 70% aus, vielleicht 80%, vielleicht 60%, aber so sind die Zahlen. Arteriell macht 10 bis 20 aus und andere machen eben ungefähr 10% aus. Das ist sozusagen die Dunkelziffer. Die müssen Sie rausfischen aus Ihren Patienten, die durch Ihre Ambulanzen gehen. Ne? Diese 10% und die müssen es dann zu uns schicken. Und mit denen müssen wir dann herausfinden. Wir müssen die Liste durch. Wir kommen nicht drum herum. Ne? Der Dermatologe kann sich da nicht zurücklehnen. Sie können es bei dem belassen. Und das ist ein bisschen, was ich Ihnen zeigen möchte. Wir brauchen nicht sehr stark eingehen auf die Einzelheiten dieser klassischen Ulzera, glaube ich, das Ulcus Crus Venosum, möchte ich Ihnen aus Zeitersparnis jetzt nicht im Detail vorlesen, was da steht, ich habe auch alle Textiers rausgegeben. Die klinischen Zeichen, um die geht es hier auf diesem Bild und die kennen Sie wahrscheinlich alle, die typischen Charakteristika der chronisch-venösen Insuffizienz, ich gehe sie auch nicht durch jetzt in der Liste, wir werden einige Beispiele dann sehen. Wo man das erkennt, das ist der Klassiker. Ne? Klassisches venöses Ulcus, geografisch begrenzt. Das interessante Phänomen, das man ja pathophysiologisch nicht so gut erklären kann, dass das Ulcus gleichzeitig granuliert und immer belegt ist. Es ist immer granuliert und belegt gleichzeitig, das heißt, man sieht ein bisschen Granulation, es könnte vielleicht heilen, heilt aber trotzdem nicht. Ne? Geografisch begrenzt, flach, typische Stelle beim Knöchel und die Fingerzeigvenen und die braune Verfärbung und diese ganzen Zeichen. Atrophie Blanche sieht man ein bisschen, die können Sie erkennen hier. Ne? Also ganz typisch. Eine Blickdiagnose, wie man sagt. Das arterielle Ulcus ist quasi, wenn man so möchte, das Gegenteil davon. Ne? Schaut anders aus, regelmäßig begrenzt, meistens tief. Man sieht in der Tiefe Faszien, eine große, was immer da an Gewebe mit zerstört ist. Begleitend mit den typischen Beschwerden der arteriellen Gefäßerkrankung. Auch hier möchte ich nicht weiter ins Detail gehen. Da sehen Sie so ein typisches arterielles Ulcus. Auch das ist keine besonders schwierige Diagnose. Sie wissen auch alle, das ist wahrscheinlich auch müßig, das zu erzählen, eine obligatorische Handlung, wenn man solche Beine untersucht, ist sie angreifen, sie müssen sie in die Hand nehmen. Der automatische Handgriff, ganz egal, was jetzt Ihre Verdachtsdiagnose ist, Sie haben die Finger auf den Pulsen. Ne? Während Sie noch mit dem Patienten sprechen und dieses Bein untersuchen, haben Sie den Finger auf den Pulsen und dann fällt Ihnen die Diagnose hier schon wahrscheinlich nicht sehr schwer. Wie ist hier? Sie dürfen ein bisschen mitraten. Was ist hier die Diagnose? Das ist mal ein Fersenulkus, ne? Bedingt wahrscheinlich durch Diabetes, also durch eine Durchblutungsstörung und Druck. Das ist wahrscheinlich ein dekubitales Ulkus an der Ferse, verbunden mit einer Durchblutungsstörung. Und das Entscheidende, was man hier darauf achten muss, oder eine der entscheidenden Faktoren neben der Durchblutung, die Sie natürlich hier sofort anschauen müssen, ist der Knochen freiliegend oder nicht? Ist der Knochen freiliegend, Klasse? kann man ein Bild nicht eindeutig erkennen, mit größter Wahrscheinlichkeit. Nicht? Wenn das so tief ist wie das, muss das Fersenbein freiliegen. Nicht? Und dann ist natürlich ein Therapiepfad vorgegeben, der sich ganz von dem unterscheidet, wenn das nicht so wäre, ohne dass ich auf das jetzt eingehen möchte. Hier, was haben wir hier vor uns? Sie sehen den Oberschenkel und den Unterschenkel. Was wäre hier, glauben Sie, Ihre Diagnose? Arteriell, venös oder komisch? Bitte? Ist auf den ersten Blick sehr komisch, ne? Sehr komisch. Wenn man den Patienten aber sieht, in seinem Bett liegen als Ganzes, dann kann man auch erkennen, dass das die Cubitus ulcera sind bei einem Patienten mit Kontrakturen, der einfach schlecht gelagert ist bei schlechter Pflege. Das heißt, es gibt auch so eine Hierarchie, die man immer einhalten sollte. Die Reihenfolge ist eigentlich ziemlich egal, die können Sie aus meiner Sicht, die können Sie selber auswählen. Man muss sich die Wunde anschauen, man muss sich die Extremität anschauen und man muss sich den ganzen Patienten anschauen. Ne? Das machen wir hier natürlich nicht, man muss ein bisschen Schlüssellochdiagnostik. Wir schauen uns nur einen kleinen Ausschnitt an. Ne? Aber die wirkliche Begutachtung muss, wie gesagt, nicht nur die Wunde beinhalten, sondern die Extremität und den Menschen. In irgendeiner Reihenfolge, wie sie sich gerade in der Praxis ergibt. Ne? Aber ohne diese Gesamtschau ist eine Diagnose nicht möglich. Hier, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, das ist ein ähnliches Bild wie vorher. Was glauben Sie, was hier vorliegt? BAVK und Fersendekubitus, ne? Da ist sicher Druck und Durchblutungsstörung. Und die Frage, die sich hier noch stellt, Infektion dabei oder keine Infektion dabei? Infektion, sagen alle. Ne? Sie sehen auch diese Zeichen, ich hoffe, dass man es sieht. Hier ist es so gelb. Wenn man hineinschneidet, kommt das Eiter raus und hier ist es rot. Ne? Die ganze Rötung, die diese Ferse da umfasst. Ich weiß nicht, ob es so gut rauskommt auf dem Bild wie bei mir auf der Bildschirmprojektion. Das hier, ein gewöhnliches Ulkus oder ein komisches? Ein sehr komisches. Ne? Sie sehen, auch auf dem anderen Bein ist es ein sehr, sehr komisches. Und hier können wahrscheinlich schon viele eine Verdachtsdiagnose stellen. Die Dermatologen schweigen, die Nicht-Dermatologen dürfen es rausschreien. Biodermagangenosum ist wunderbar. Ne? Biodermagangenosum ist eine wunderbare Diagnose für jedes Ulkus, wo Sie nicht wissen, was es ist. Ne? Wenn Sie ein Ulkus haben und Sie wissen nicht, was es ist, dann ist immer die Diagnose Biodermagangenosum. Die traurige Nachricht ist nur, es stimmt nicht zu 90%. Da gibt es gute Arbeiten, die sagen, die Diagnose Biodermagangenosum ist zu 90% falsch. Ist irgendwas anderes. Ne? Aber das ist wirklich Biodermagangenosum. Wichtig ist nur, man muss sie immer relativieren, diese Diagnose. Der klinische Clou dafür, den kennen Sie auch. Was wäre der klinische Clou hier für das Biodermagangrenosum? Einfach vom Bild, weniger von der Anamnese. Sind diese aufgeworfenen Wundränder. Hier aufgeworfene, man sieht es nicht so ganz, das missfärbige, aufgeworfene, missfärbige Wundränder. Mit der Sonde können Sie ein bisschen darunter fahren. Rasch entstehen, sehr schmerzhaft. Geh nicht ins Detail der Erkrankung. So beginnt es, auch aus dem Lehrbuch. Das kleine blutige Pustel. Und dann wächst sich so aus, sehr rasch, innerhalb von wenigen Wochen kann das so werden. Biodermagangrenosum. Und da haben wir auch etwas mit aufgeworfenen Wundrändern. Die Wunde ist wieder komisch, ne? Das glaube ich, sieht jeder. Die Wundränder sind aufgeworfen. Ist das Biodermagangrenosum? Nein, ne? Da fehlt dieses matschig missfärbige. Was ist das, glauben Sie? Ein Basaleon, genau. Also Malignome muss man auch bedenken. Ne? Komische Ulzera können Malignome sein. Das ist zum Beispiel ein Basalzellkarzinom oder Basaleon. Das ist eine Spezialität für Dermatologen. Komisch, arteriell, venös. Ist sehr komisch, ne? Sehr komisch, weil man sieht ja eigentlich eine Hautkrankheit. Da liegt eine Hautkrankheit vor, offensichtlich eine Dermatose. Und dann in dieser Dermatose drinnen sind diese Löcher. Verkalkung ist gar nicht schlecht. Ich zeige Ihnen dann ein Bild von einer Kalzinose, auch eine sehr komplexe Krankheit. Das ist Necrobiosis lipoidica. Also können Sie als Nicht-Dermatologe nicht diagnostizieren. Für den Dermatologen sollte es, wenn es gut geht, eine Blickdiagnose eigentlich sein, durch Biopsie aber auch noch zu bestätigen. Ungewöhnliche Krankheit, die nicht ins Detail, wollte ich Ihnen nur zeigen. Daher, komisch, arteriell venös. Sehr komisch. Was ist das Komische? Das Komische ist natürlich diese Nekrotisierung und dieses offenbar nach außen hin rasche Vorwachsen, das man hier sieht. Aber der eigentliche Clou, den man sehen am Bild, sind die Blitzfiguren. Genau, die Blitzfiguren hier. Blitzfiguren sind immer komisch. Also wenn Sie Blitzfiguren sehen, Alarm, dahinter kann sich alles Mögliche verstecken. Klassischerweise Vaskulitis, aber auch die bereits angekündigte Kalzinose, möchte ich gar nicht auf ein sehr komplexes Kapitel, dieser Ulzera mit Blitzfiguren. Aber wenn Sie Ulzera mit Blitzfiguren sehen, schicken. Ja. Was machen wir, glauben Sie, mit so einem Ulkus? Wir biopsieren, ja, müssen wir ordentliche Biopsien machen. Das ist natürlich sehr mühsam, da ordentliche Biopsien zu machen, sowieso schon so ein krankes Bein, aber was muss man tun? Wir biopsieren so in eine Blitzfigur hinein, oft große Keilbiopsien, damit wir diese erkrankten Gefäße auch wirklich fassen und die Arteriovaskulitis dadurch möglicherweise feststellen können. Oder eben auch der Gefäßverkalkung. Mit der Zeit passt, ne? Das nur der Vollständigkeit halber ein anderes Zeichen für Vaskulitis, das ein bisschen klinisch manchmal schwierig ist, die palpable Purpura. Also zwei Zeichen für Vaskulitis gibt es an der Haut, die Blitzfiguren und die Ulzera, und die palpable Purpura, die jetzt nicht unbedingt zu den Ulzera gehört, obwohl sie dann natürlich auch ulzerieren kann, wie Sie da hinten sehen. Das ist nur der Vollständigkeit. Das ist wieder leicht. Ne? Das ist ein Malperforans, ja, oder auch, könnte man sagen, ein neuropathisches Ulkus. Ne? Ein neuropathisches Ulkus, ganz klassisch, die Hauptursache für neuropathische Ulzera sind Diabetes mellitus. Interessanterweise, das ist für die dermatologischen Historiker interessant, erst beschrieben wurden diese Fußveränderungen nicht am Diabetes mellitus, sondern im 19. Jahrhundert an der Syphilis. Die häufigste Ursache für Neuropathie der unteren Extremitäten im 19. Jahrhundert war naturgemäß Syphilis. Die hat jeder gehabt, der was auf sich gehalten hat. Heute ist die Syphilis ordentlich behandelbar und keiner hat mehr Neurosyphilis. Ne? Gibt's, kommt praktisch nicht mehr vor, das ist eine Rarität geworden, aber der Diabetes mellitus ist eine Volkskrankheit und deshalb sehen Sie alle diese Füße. Was ist die erste Maßnahme, wenn Sie so eine Wunde sehen? Der Patient kommt mit so einer Wunde, jetzt wir greifen es an, tasten die Pulse, das ist klar, aber mit der Wunde selbst? Also meine erste Maßnahme wäre zuerst einmal versuchen, vorsichtig zu depretieren und schauen, wo geht das hin, nicht? Weil es ist ein Mal- und Perforans und das kann überall hingehen, oder? Und wir wollen wissen, wie weit das geht, also wir stirlen hinein, nicht? Das ist, was wir machen. Nicht so, wie es auf dem Foto ist, sondern umgekehrt, nicht? Wir nehmen das harte Ende von dem Wattestäbchen, weil mit dem kann man den Knochen ordentlich sondieren, mit dem weichen Ende hat man kein Gefühl, nicht? Oder ein anderes geeignetes Instrument, das halbwegs steril ist. Ne? Also das müssen Sie machen, weil, da ist wieder das Gleiche mit der Ferse, wenn der Knochen herausschaut, so wie hier, dann droht natürlich sehr stark die Amputation. Ne? Von der Durchblutungssache habe ich schon gesprochen. Was sehen wir hier? Eine BAVK, aber was fehlt noch auf an diesem Fuß? Diese Zehen, ne? Oder? Das sind sogenannte Kastenzehen. Bei chronischem Lymphödem. Aber das chronische Lymphödem ist wahrscheinlich nicht die Erklärung für die schwarze Zehe und nicht die Erklärung für dieses Loch. Da ist mit größter Sicherheit, wie du richtig sagst, eine BAVK dabei. Ne? Und der Puls ist wahrscheinlich hier kaum zu fühlen. Gehe aber nicht jetzt auf die nähere Problematik der Pulsdarstellung ein, was nicht mein Thema ist. Hier, was Klassisches oder nicht klassisch? Ich meine, es ist ein Foto. Ne? Da wir greifen hin, das Bein ist kühl, das ist schon zu blass. Ne? Das ist ein arterielles Ulkus, ne? Klassisches arterielles Ulkus. Sieht man keine Regranulation hier, das geht tief hinein und ist relativ regulär. Das ist wieder klassisch oder nicht klassisch? Das ist der Unterschenkel. Also hier ist die Fessel, da ist die Ferse, da geht es zum Fuß. Ne? Das ist so bräunlich verfärbt, da ist ein kleines Ulkus da unten. Man sieht schlecht, weil es zu dunkel ist, sind die Venen ein bisschen erweitert. Klassisch venös, ne? Gibt es keine Differentialdiagnose. Braucht man gar nichts mehr dazu zu sagen. Das ist schwierig, ne? Belegt, granulierend, rundherum viel Dermatitis, viel Ekzem, da schaut es auch hervor, also es geht da rundherum scheinbar. Sie greifen drauf, kein Puls, muss gemischt sein eigentlich, ne? Weil das bietet da Zeichen, diese Dermatitis und dieses Atrophische, ja wie bei einer chronischen venösen Insuffizienz, aber gleichzeitig auch so, dass man glaubt, das könnte auch arteriell sein. Da wollte ich Ihnen nur die Hypergranulation zeigen. Ne? Hypergranulation. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir diskutieren über Hypergranulation, das lassen wir aber weg. Das ist was Interessantes. Diabetischer Fuß. Das ist ein diabetischer Fuß, das sieht man vielleicht an dieser komischen Fußfeststellung, die er schon hatte, das ist ein bisschen schief. Und hier hat er sich eine Wunde gemacht mit seinem Schuh, wie das den Diabetikern manchmal passiert. Ne? Und dann ist es nie mehr gut geworden und der Fuß wird immer schlechter, schlechter, dicker, 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 wird immer die Nägel verdämmern, sehen Sie? Feucht ist es zwischen den Zehen, der Fuß riecht ganz, ganz schlecht. Der wurde auf Pilz behandelt, äußerlich und innerlich und hat weiß Gott welche Medikamente gekriegt, Antibiotika zum Schlucken, alles wirkungslos. Was glauben Sie, ist das? Ein wichtiges Krankheitsbild, genau. Ein wichtiges, häufig übersehen, die Patienten, wenn sie kommen, sind oft Wochen, Monate lang falsch behandelt. Das ist der Pseudomonas-Fuß oder der gramnegative Fußinfekt. Kann Ihnen bei jedem Patienten mit einer Wunde passieren, dass es kommt, Diabetiker nicht häufiger. Die therapeutische Maßnahme, die heilende, unweigerlich, und der Patient wird sie dann lieben bis an sein Lebensende, ist eine systemische Pseudomonas-Antibiose. Patienten brauchen meistens IV-Therapie, weil die Keime resistent sind gegen die üblichen oralen Antibiotika. Das wird immer wunderbar. So, jetzt gehen wir ganz schnell durch den Rest durch, weil die Zeit ist schon fast vorbei, die ich sprechen darf. Das Venös, das Adrel. Was sieht man hier? Das ist quasi schon eine Wiederholung. Vielleicht, aber gleichzeitig sieht man, Tester, Tester, Tester ist schon komisch, ein Tester. Blitzfigur, ne? Ein vaskulitisches Bein, das eine BAVK vielleicht imitiert. Da ist der Clou versteckt. Wir haben ihn auch schon mal gesehen. Der Clou ist da links unten. Chronisches Lymphödem mit Gamaschenulkus, genau. Das ist ganz schrecklich, ne? Venös. Das ist schwierig. Arteriell, venös, komisch. Ja, aus meiner Sicht unklar, ne? Könnte zum Beispiel Ulcus hypertonicum sein. Materielles Ulcus, die Stelle wäre ganz typisch, stark schmerzhaft, die Durchblutung ist gut, man tastet nichts, der Patient hat eine mehr oder weniger gut eingestellte Hypertonie. Wenn man biopsiert, findet man typischerweise auch verkalkte Gefäße in der Tiefe. Also ist eine gewisse Verwandtschaft mit der Calciphylaxie vorhanden. Atrophie blanche, nur zum Illustrieren, wie schön sie ausschauen kann. Das ist wichtig, damit bin ich dann schon fast fertig. Arteriell, venös, komisch. Sehr komisch. Was ist das Komische? Das Komische ist zum Beispiel das hier. Zumindest ich finde das komisch. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen können. Oder das hier. Ne? Das ist eine warzige Hyperkeratose. Wenn man es in der Hand hat, ist natürlich leichter zu erkennen. Eine warzige, übermäßige Verhornung. Und wenn man warzige, übermäßige Verhornung sieht, ist immer der Verdacht auf Tumor, Plattenepithelkarzinom. Das ist ein großes, verwildertes Plattenepithelkarzinom. Die Patientin muss am Ende größtwahrscheinlich amputiert werden, weil das kann man lokal nicht mehr therapieren. Also das ist auch ganz wichtig, Tumore nicht zu übersehen. Wir sehen leider immer wieder Patienten mit vermeintlichen Ulcus cruris, weil sie alt sind, denkt man sich, naja, da machen wir einen Rundverband und ersparen dem Patienten alle möglichen Maßnahmen. Und dann wird zum Schluss inoperabel und kann nicht mehr, außer durch schwere Eingriffe, saniert werden. Das überspringen wir. Und damit komme ich zum Schluss. Der wiederholt jetzt eigentlich nur ganz in kurzen, hoffentlich eindrücklichen Schlagworten die Deco-Message, was man braucht, um eine gute Differentialdiagnose beim Ulcus cruris zu machen. Das ist eigentlich sehr einfach. Sie brauchen das, was jeder Arzt braucht, wenn er erfolgreich tätig sein will, nämlich Erfahrung. Schauen sich Patienten an, wo sie sie noch kriegen können. Man hat ja die Tendenz, bei den Ulcern sich ein bisschen abzuwenden, denken sie, es soll lieber wer anderer machen. Hinschauen, hingehen, sie können die tollsten Sachen diagnostizieren und gewinnen Erfahrung, die sie für ihr Leben lang mitnehmen können. Dann braucht man natürlich die Ohren, das braucht man auch immer in der Medizin, zuhören, was die Patienten sagen, ne? Die Patienten die richtigen Fragen stellen und annehmen, was die Patienten erzählen. Und als Dermatologe oder als Wundbehandler brauchen Sie Ihre Augen ordentlich hinschauen, die differenzialdiagnostischen Clues erkennen. Nicht jede Wunde ist gleich. Es gibt diffizile Unterschiede, die man sich antrainieren kann, sie zu sehen. Und da können Sie diese Differenzialdiagnose machen und die werden Sie dann sehr gut leiten in Ihren weiteren Untersuchungsmaßnahmen. Die Hände habe ich schon erwähnt, immer hingreifen, also die Wunden zu untersuchen, ohne die Patienten anzugreifen, mit oder ohne den entsprechenden Schutzhandschuhen, je nachdem, wie es bei Ihnen sozusagen üblich ist oder wie die Beine gemacht sind, aber sie müssen automatisch hingreifen. Manchmal muss man reinschneiden, beim diabetischen Fuß, manchmal aus therapeutischen Gründen, sehr häufig aus diagnostischen Gründen und natürlich braucht man auch Hilfsinstrumente hin und wieder für die arteriell und venösen Ulzer gibt es die entsprechenden Untersuchungsbildgebungsverfahren und ganz selten braucht man Labor, Mikrobiologie und andere Hilfsdisziplinen, weil für die initiale Differentialdiagnostik sind eigentlich die ersten paar Punkte die allerwichtigsten und damit bin ich am Ende, hoffe, ihr habt die Zeit nicht zu stark überzogen und sind nicht gelangweilt und danke sehr herzlich. Applaus